Das Musikjahr 2018 ist schon wieder zu Ende. Wie immer hat es Bemerkenswertes, Irritierendes und auch Nerviges gegeben. Am 1. Januar hat das Jahr schon mal überraschend begonnen. Was im Neujahrskonzert des Stuttgarter Staatsorchesters aus Anlass des 425-jährigen Bestehens erklang, hätte man kaum einem Avantgardisten der neuen Musik zugeschrieben. Und doch stammt dieser Marsch Fatal von dem auf eine Geräuschmusik spezialisierten Helmut Lachenmann. Da wird munter durch die Musikgeschichte zitiert, es straust, wagnert und malert, gerade immer an der Kippe zum Ulk, aber auch zum tragischen Scheitern. Es ist halt ein Marsch Fatal. Wer jetzt da ernsthaft geglaubt hat, das wäre der Altersstil eines ehemaligen Radikalen, der schon mal gern von sich sagt, ich bin finster entschlossen, heiter zu sein, der konnte sich beim Münchner Musica Viva-Konzert im Frühjahr eines Besseren belehren lassen. Am 7. Juni fand sie nun endlich statt, die seit mehreren Jahren angekündigte und immer wieder verschobene Uraufführung des Orchesterstücks My Melodies mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Peter Oetwisch. Alles, was Rang und Namen hat, gab sich bei diesem Superereignis der neuen Musik die Türklinke in die Hand. Endlich ein bisschen Glamour bei der neuen Musik. Dabei sein ist alles. Selbst ein plötzlich hereinbrechendes Voralpen-Föhngewitter hielt das Publikum nicht auf, der ausgefeilten Klangsprache Lachenmanns beizuwohnen. Und da war sie wieder, die klangmagische Verführung der Musique concrète instrumentale des Altmeisters, der doch jung geblieben ist. Nun, einen Echo-Klassik hätte Lachenmann dafür nicht bekommen. Aber warum auch? Schließlich geriet der Preis rasch in Verfall, weil der große Bruder Echo Pop im Frühjahr an Rapper ging, die böse Buben spielten mit antisemitischen und homophoben Äußerungen. Macht nichts, sagt die Branche und gründet den Opus Klassik. Die im Oktober gekürten Preisträgerliste liest sich jetzt allerdings auch nicht so viel anders als die des einstigen Echos. Obwohl man ja nicht mehr ganz so kommerziell in Verkaufszahlen denken wollte. Immerhin, sogar die Aufnahme von Claude Debussys einziger Oper Pelléas et Mélisande unter der Leitung von Simon Rattle wurde Operneinspielung des Jahres. Eine verdienstvolle Prämierung, denn ein Bestseller ist sie sicher nicht, aber toll gesungen und gespielt von Rattles neuem Orchester, dem London Symphony Orchestra. Hoffentlich wird Simon Rattle nun kein Opfer des Brexit-Chaos. Nach 16 Jahren als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker hat er sich mit Gustav Mahlers 6. Sinfonie und einer zu Recht gefeierten Aufführung von Wagners Parsifal bei den Osterfestspielen in Baden-Baden verabschiedet. Und schon sind wir bei der Rubrik Abschiede, die zum Jahresende irgendwie auch nicht fehlen darf. Ein Pfingstwunder war es nicht, aber irgendwie auch passend, obwohl das Ableben immer ungelegen kommt. Ausgerechnet am Pfingstsonntag wurde mit Dieter Schnebel einer der letzten wahrhaft religiösen Komponisten der Gegenwart im biblischen Alter von 88 Jahren von seinem Herrn abberufen. Die Grande Dame des Soul, Aretha Franklin, verstarb am 16. August. Am 1. Oktober galt es Abschied zu nehmen vom großen Chansonnier und Schauspieler Charles Aznavour. Die Stimme der letzten wahren Operndiva Montserrat Caballé verklang am 6. Oktober für immer. Zwei Hundertjährige waren in diesem Jahr zu feiern, die kontrastreicher kaum sein konnten. Der Tausendsasser Leonard Bernstein und der schwermütige Bernd Alois Zimmermann. Dass die beiden richtig gut zusammengehen, hat das SWR-Symphonieorchester mit einer dreitägigen Tour de Force als Gastspiel im Konzerthaus Dortmund vorgeführt. Unter der Leitung von Ingo Metzmacher fetzte der Jazz von Bernstein neben dem finster kollagierten Blues und der fernen Exotik von Zimmermann. Und Bernsteins Lieblingskomponist Beethoven passte da gut rein und wurde auch von Zimmermann zitiert. Aber er muss noch warten. Erst 2020 wird da richtig gefeiert, aber am Horizont dräut es schon mit Schicksal und europäischer Hymnik, trotz politischer Krisenstimmung allenthalben. Wie man unaufgeregt geht, hat die Staatsoper Stuttgart gezeigt. Nach 7 Jahren endete die Intendanz von Jossi Wieler. Aber Wieler ist der überhaupt unaufgeregteste Zeitgenosse im Opernbetrieb, den man sich denken kann. Immer leise, meistens freundlich und doch mit klug zupackender Inszenierungskunst. Das hat sich bewährt. Bereits zum 7. Mal wurde die Staatsoper Stuttgart zum Opernhaus des Jahres gekürt. Verabschiedet haben sich Wieler und sein Leib- und Magendramaturg Sergio Morabito allerdings nicht mit einem allseits beliebten Klassiker, sondern mit einer Uraufführung. Noblesse oblige, und so haben sie an Toshio Hosokawa den Auftrag für die neue Oper Erdbeben Träume vergeben. So viel Mut zum Neuen am Ende, Respekt. Das neue Team der Staatsoper Stuttgart mit dem Intendanten Viktor Schoner ist am 29. September mit einer Aufführung von Richard Wagners Lohengrin gestartet. Schoner, der von der Bayerischen Staatsoper in die Landeshauptstadt wechselte, hat nicht nur neue Namen fürs Dirigentenpult und die Regie präsentiert, sondern verspricht auch eine Öffnung zur Stadt hin. Gleich bei der zweiten Produktion mit Bartoks Herzog Blaubarts Burg gab es eine vielversprechende Bühneninstallation im ehemaligen Paketamt, die sich das Publikum erst einmal durchs Wasser watend erobern musste. Musikalisch hat der neue, junge Generalmusikdirektor Cornelius Meister mit seinem Lohengrin-Dirigat zur Spielzeiteröffnung brilliert. Der Chor der Staatsoper hat zu Recht gezeigt, dass er kurz zuvor bei der Umfrage der Opernwelt als Chor des Jahres benannt wurde. Apropos Lohengrin. Im Sommer haben die Bayreuther Festspiele hilflose Einfallslosigkeit demonstriert. Klingende Namen müssen her. Und wenn man sie schon alle gehabt hat, die Regisseure, die Dirigenten, die Sänger und Sängerinnen, wie schade war es, dass Anna Netrebko nun doch nicht Elsa sein wollte, dann schaut man sich in anderen Sparten um. Den deutschen Malerstar Neo Rauch und seine Frau Rosa Loy als Ausstatter hat man dann gleich zum Hauptereignis auf dem grünen Hügel stilisiert. Was zu sehen war, ein blau getünchter Rückfall in die bereits zu Wagners Zeiten überkommene Kulissenmalerei mit steifen Inszenierungsgästen und oratorischer Statik des kurzfristig eingesprungenen Regie-Shooting-Stars Yuval Sharon. Wie große Inszenierungskunst und atemberaubende Gesangsleistungen in Salzburg zustande kommen, hat die Festspielaufführung von Richard Strauss Salome am 28. Juli gezeigt. Und diese Aufführung war sensationell gut. Der italienische Regisseur Romeo Castellucci hat mit der für ihn typischen Bildmächtigkeit eine ritualisierte Inszenierung geschaffen, die auf jede Frivolität verzichtet. Da gibt es kein Nackedei beim Tanz der sieben Schleier und keine abgeschlagenen Köpfe. Beim Schlussapplaus fiel der Regisseur zu Recht vor einer schlichtweg sängerisch wie darstellerisch überwältigenden Asmik Grigorian in der Titelpartie auf die Knie. In Salzburg ist er sehr gefragt, Theodor Kurenzis. Klassikrebell, unangepasstes Genie, Musikerlöser. Das sind so Etiketten, die ihm Kritiker gerne anheften. Er ist also der richtige Mann zur richtigen Stunde für das SWR-Symphonieorchester. Die Erwartungen sind groß, dass er das 2016 aus der Fusion der beiden SWR-Klangkörper hervorgegangene Orchester international prägen wird. Eine Einladung zu den Salzburger Festspielen mit Schostakowitschs 7. Sinfonie unter Kurenzis Leitung hat das Orchester bereits fürs kommende Jahr in der Tasche. Und es scheint, als fordere und überfordere er sich selbst und das Publikum mit einem lehrhaften Lab an der Stuttgarter Musikhochschule, einer eigenen Mitternachts-Radio-Musik-Talk-Lounge nach den Konzerten, intensiver Probenarbeit und bisweilen mystisch angehauchten Interviewmonologen. Das Antrittskonzert im September mit Mahlers monumentaler 3. Sinfonie ist denn auch ein emotional spannungsgeladener Abend geworden. Und klar, am Schluss öffnet sich der Himmel und vielleicht war es der kunstreligiösen Erlösung durch Musik am Ende auch etwas zu viel. Die Musiker folgen ihrem neuen Chef jedenfalls mit verzückter Hingabe. Wir werden sehen, was das neue Jahr dabei an Überraschendem noch bringen wird. Denn in jeder Hinsicht, ein bisschen unberechenbar und für manche Überraschung gut ist er schon, der neue griechische Gott am Klassikhimmel.